Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Hallo Leute, herzlich willkommen zur Männerfickhalle, eurem Podcast über Bier und irgendwie so andere Dinge, die so Männer interessieren. Ich bin Gabby, neben mir ist Endo und wir sind heute die Ersatzmoderation für die Männerfickhalle, weil Thorsten und Lukas, die sind gerade irgendwie beide im Krankenhaus, weil sie sich zu viel Testosteron gespritzt haben. Und jetzt müssen wir das übernehmen. Aber ehrlich gesagt haben wir, glaube ich, gar nicht so eine richtige Ahnung, was wir eigentlich machen müssen. Endo, hast du irgendwie einen Plan? Hallo erstmal, by the way.
Ja, hi, ja, irgendwas mit Fußball und so. Also dich interessiert ja kein Fußball.
Nee.
Und ich kann nicht viel über Fußball sagen, weil momentan ist ja Saisonpause. Das heißt, es findet momentan keine Bundesliga oder so statt. Ich meine, es gibt die WM, aber wir hassen die WM, weil sie im Land eines beschissenen Kriegstreibers stattfindet. Deswegen verfolge ich das auch nicht. Also über Fußball kann ich heute nicht reden. Busen, Bier und Bundesliga. Ja, Bier. Ich trinke ja nicht mehr so viel Alkohol.
Hast du vielleicht irgendein Bier letzter Zeit probiert? Was so irgendwas Neues oder so?
Ich habe tatsächlich ein lokales Dortmunder Bier getrunken vor ein paar Wochen.
Guck mal,
was war das nochmal? Also ein DAB habe ich getrunken und das andere Ritterpilz hieß das, glaube ich.
Kannst du als nächstes Jahr DAB Plus probieren?
Genau. Die waren aber beide nicht so top.
Ich weiß nicht, ob das okay ist, hier in dem Podcast Witze zu machen. Wir wurden wirklich gar nicht gebrieft. Ey, sorry, Leute. Also ich weiß nicht. Ich habe mir auch noch nie eine Männerfickhalle angehört. Ich weiß immer, dass die immer
nicht
vor unserem Podcast kommen seit dieser Season. Aber ich weiß nicht, was da so der Inhalt üblicherweise ist.
Das letzte Thema, was ich hier auf dem Zettel habe noch von den beiden, ist Busen. Aber da reden wir ja heute im Anime-Podcast drüber. Das heißt, wir können jetzt auch eigentlich direkt zum Anime-Podcast übergehen.
Dann würde ich sagen, machen wir gleich Anime-Podcast, ne?
Okay.
Ja, dann hallo, willkommen zum Nanamon Anime Podcast, eurem Lieblings-Anime-Podcast in Deutschland und darüber hinaus. Wir haben heute die Frühlingsseason 2026, ein 10. Mal am Start. Die vorletzte Ausgabe tatsächlich, wir haben es fast geschafft. In wenigen Tagen startet die Sommerseason, beziehungsweise sie ist teilweise schon gestartet mit einigen Frühstarts. Und wir hängen hier gerade immer noch fest im Frühling und es fühlt sich überhaupt nicht frühlingshaft an. Ich habe heute, es tut mir leid für von beiden unseren Seiten aus, was die Podcast-Qualität heute anbelangt. Wir haben unsere Ventilatoren auf Maximum gestellt, weil anders ist es einfach gerade nicht auszuhalten. Wir haben keine Klimaanlagen bei uns, wir haben das Porta-Split-Meme erst vor ein paar Tagen mitbekommen und konnten uns entsprechend sowas nicht zulegen, bevor es überall ausverkauft ist. Und jetzt sitzen wir da und sind am Schmelzen. Deshalb bitte seht es uns nach, die leicht problematische Tonqualität. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt rausgefiltert werden kann.
Und die leicht problematische Inhaltsqualität.
Leicht problematische, die sowieso.
Unsere Gehirne fahren untertourig bei Hitze.
Ja, das ist, das wird heute wahrscheinlich wieder im Laufe des Podcasts immer schlimmer und am Ende dann wieder so wie beim letzten Podcast und ihr denkt euch, dafür gebe ich noch 5 Sterne auf Spotify.
Naja. Dafür gebe ich 5 Euro aus.
Dafür gebe ich 5 Euro im Monat aus, ja.
Und wenn ihr 5 Euro im Monat ausgibt, dann wüssten wir mal ganz gerne, wo ihr die hinüberweist, weil das kann nicht bei uns, also bei uns landet das nicht.
Weder bei Black, also, bei Endo noch bei mir angekommen. Vielleicht bei Blackie.
Verdammt, Blackie.
Ja, Blackie.
Mist.
Der kriegt ja auch das,
Blackie
der kriegt ja auch,
wieder.
Bei Blackie landen ja auch die Twitch-Moneys, wenn wir irgendwie streamen und da wird irgendwas gespendet oder da kommen irgendwelche Subs rein. Also. Vielleicht hat er auch irgendwo so einen Nana One Plus-Account, den er bewirbt. Ohne dass wir es mitbekommen und der kostet 5 Euro im Monat.
Wahrscheinlich.
Aber da würde mich ebenfalns interessieren, was ihr bekommt für den Nana One Plus Account. Weil auch damit habe ich nichts zu tun. Ich weiß nicht, Arschbilder von Blackie oder so. Das könnte ich mir natürlich noch vorstellen.
Ich glaube, ich hole mir auch einen Nana One Plus Account dann.
Ja, lass mal Blackie fragen nach dem Stream, ob er uns einen machen kann, vielleicht für ein bisschen weniger Geld.
Okay. Aber vorher machen wir erst Content hier, regulären Nana One Content,
weil du
absolut gar nichts bezahlen musst, voll geil.
Geil.
Ja, das ist dieser Podcast hier. Wow.
Boah.
Und Gabby hat gerade schon den Stream erwähnt. Und weil ich nicht weiß, was ich euch sonst erzählen soll, ja, wir machen jeden Donnerstag normalerweise um 19.30 Uhr einen Stream. Da gucken wir die ganzen Anime aus den Seasons und quatschen drüber und gibt natürlich dann auch ganz, ganz viel Gelaber, was es nicht in einem Podcast schafft, quasi als Bonus-Content. Und das ist mega cool. Und wenn ihr Conventions mögt, haben wir auch einen Podcast dafür, die Nana One Contime. Und wenn ihr alte Anime mögt, dann haben wir den Retro-Stream jeden Sonntag um 20 Uhr. Und wir haben einen Discord. Gut, gehen wir rein. Als Thema der Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir nichts eingefallen. Deswegen frage ich dich einfach mal ganz kurz und bündig, Gabby, was ist deiner Meinung nach der beste Sommer-Anime? Was ist ein Anime, der für dich so richtig Sommer schreit?
Waiting in the Summer. Summer Pockets.
Das kommt, nee, aber gibt's nicht Digga, so ein Anime, wo du sagst, boah, das ist so perfekt so vom
Summertime-Render, Summer Wars, The Tunnel to Summer.
Nein, nicht einfach alle Anime mit
Summer Titel. Summer Goes, Free,
ja,
Eternal
ja,
Summer.
Digga, jetzt halt die
The
Presse.
Summer where he can
eat. Digga. Ich kann ja mal vorlegen. Also für mich ist so der absolute Sommer-Anime The Aquatope on White Sand. Weil den habe ich damals das erste, den habe ich auch passenderweise im Hochsommer geschaut, als ich mit gebrochenem Fuß hier im Bett gelegen habe. Und mir gewünscht habe, auch irgendwo zu sein, wo eine kalte Brise bläst und ich finde, der macht sich gut im Sommer. Ich finde, der gibt einem schöne sommerliche Vibes.
Ja.
Matsuhiro Kiseki war ganz süß, glaube ich.
Ich bin noch.
Der wurde gerade im Chat genannt. Das ist wieder so ein Anime, den kennen drei Leute in Deutschland.
Ja, aber den habe ich auch gesehen. Ich bin einer von den drei Leuten in Deutschland. Da gab's Green Sutton aus Raidex und Misaka. In etwas anders, das hatte ja den Raidex-Charakterdesigner, glaube ich. Und
jetzt müssen wir nur noch den dritten finden, dann können wir auf der Dokumi 2027 ein Natsuhiro Kiseki-Fantreffen abhalten.
Ne? Das wär's doch, das wär doch gut. Ich weiß gar nicht irgendwie so, ich guck gerade so meine Liste durch, aber ich finde gerade irgendwie keine Titel, die ich halt richtig geil fand und die für mich Keijo. So Sommer schreien.
Keijo ist doch auch ein sommerlicher Anime.
Ja, schon, ja, vielleicht würde ich den einfach nehmen. Aber, okay,
dann
aber so, ich weiß nicht, wenn ich so an Sommer in Japan denke, dann denke ich halt irgendwie an etwas, was halt irgendwie so japanische Sommerfeelings irgendwie so. Und da denke ich wieder irgendwie automatisch an so Visual Novel-Gedöns. Und da denke ich dann irgendwie, auch wenn es keine Visual Novel ist, sondern Original Anime, irgendwie wirklich an sowas wie Waiting in the Summer oder so.
Der war ja auch gut.
Also
ist auch ein schöner.
Ja, fand ich, glaube ich, nett. Aber jetzt nicht überragend oder so. Aber sonst, ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, die ich jetzt gar nicht so spezifisch beantworten kann.
Higurashi ist auch ein sehr guter Sommer.
Ja, ne?
Stimmt, weil
ja,
der
okay,
spielt ja auch im
Sommer. Ich nehme einfach Higurashi, ja, genau. Also was, da, ne, was passt eigentlich besser? Oder Endless Eight von Harui.
Das habe ich noch nicht geschaut.
Irgendwas mit unendlichem Sommer.
Higurashi fühlt das für mich auf jeden Fall auch, weil ich weiß noch damals, als ich mit Anime angefangen habe, das war ja im April 2013, das heißt, und es müsste auch so Juni, Juli gewesen sein, als ich dann Higurashi geguckt habe. Und da bin ich dann kurz darauf mit meinen Großeltern in den Urlaub gefahren, an die Ostsee, und da waren wir auch in so einem kleinen Örtchen und das hat mir so voll die Hinamizawa-Vibes gegeben. Und das, ich habe so richtig krass gefühlt in dem Moment. Und deswegen, Higurashi, also guckt Higurashi, Keijo und The Aquatope on White Sand, wenn euch warm ist. Dann ist euch zwar immer noch warm, aber ihr fühlt euch sommerlich.
Aber warm, Komma Japan.
Genau. Wow, gut. Gucken wir mal, was das warme Japan heute so für uns bereitgestellt hat.
Ja, sehr schön. Warte mal, ist heute eigentlich, haben wir heute schon den Tag erreicht, an dem alles, was wir schauen, abgeschlossen ist. Ich guck gerade mal durch.
Sneaky-Ding mit Sicherheit nicht, da wird
das,
ja immer
das
noch.
Das sind erst drei Folgen draußen, ja, der ist sehr genau. spät auch erst gestartet. Drei von sechs Titeln heute sind abgeschlossen. Und drei noch nicht. Der erste, mit dem wir beginnen, der ist tatsächlich schon abgeschlossen, und zwar seit 4 Tagen schon. Und zwar ist das Mistress Kanan is Devilishly Easy im japanischen Titel Kanan-sama wa Akumate Chonoi. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Hierzu gibt es auch einen Simuldub. Wir haben hier eine Manga-Adaption von Studio Kai, die hatten wir diese Season schon mit Snowball Earth und The Ramparts of Ice. Der Manga läuft seit 2022 und wir haben hier in der Regie Muroya Yasushi, der hier sein Regiedebüt feiert. Der war zuvor Assistenzregisseur bei The Kawaii Complex Guide to Manners and Hostile Behavior und After Lost. Ja, hat jemand seinen After verloren. Oh Gott, es geht schon los, lass uns beginnen. Los geht's. Hui!
Juhu! Möpse! Busen! Moin Jungs, es grüßt euch der Kalla. Guckt euch das genau an hier hinten. Hier hinten ist die Schlafkabine. Ja, und da ist der Beifahrersitz. Und Leute, wisst ihr gleich, was der Kalla gleich macht? Der Kalla lädt sich gleich eine ein. Für 150 Glocken. Für 150 Glocken lade ich mir eine ein. Und dann lasse ich mir während der Fahrt, lasse ich mir schön ein Pusten! Ein Pusten und halt ein bisschen den Finger in eine Pflaume rein. Anschließend in der Pause auf dem Rastplatz wird gepimmelt hinten drin. Richtig rumgepimmelt, rumgehurt auf der Arbeit. Damit das Arbeiten ein bisschen angenehmer ist. Kleiner Disclaimer, obwohl ich die Color-Videos in meiner Jugend sehr lustig fand, distanziere ich mich extrem weit von seinen politischen Ansichten. Die sind extrem Absturz. Gabby, worum ging's?
Aber seine Ansichten gegenüber Frauen, damit gehst du konform. Vollkommen. Ja, wir haben hier die Kanan. Die Kanan ist ein Dämon und sie residiert in einem Dämonenschloss mit dem Dämonenlord, der ihr Vater ist. Und ja, sie muss ich, ja, hat eines Tages keinen Bock mehr auf fancy Dämonenschmaus, den es in ihrem Luxus, in ihrer Luxusvilla gibt, sondern möchte mal einen echten Menschen verknuspern. Und ja, so fragt sie ihren Papa, ob sie mal in die Menschenwelt gehen kann, um sich dort einen Menschen zu suchen, dessen Seele sie sich einverleiben kann. Und gesagt, getan, sie kommt an eine japanische Oberschule und guckt, welcher der Jungs dort ja die beste Seelenenergie hat, also wahrscheinlich am hornigsten ist, denn sie, es wird zwar, glaube ich, nie erwähnt, aber ich glaube, sie ist ein Succubus, aber irgendwie auch nicht so richtig, eigentlich noch nicht so ganz verstanden. Ist wahrscheinlich,
ich glaube, sie ist nur eine Dämonin, ich glaube, sie ist kein Succubus, weil sie ernährt sich auch nicht von sexueller Energie oder so, sondern sie frisst Seelen.
Aber sie hat halt so einen Succubus-Schwanz mit einem Herzen hinten dran. Also von daher ist schon wieder sus hier.
Das ist aber schon wieder sus. Aber es gibt doch Anime, da ist das ein Dämonenschwanz. Ja, ich finde das okay.
Aber mit einem Herz hinten dran?
Nee. Na halt mit so einer Flosse halt.
Aber es ist ja hier eindeutig.
Du siehst da drin ein Herz. Ich finde es übrigens absolut, also ich weiß nicht, ob das Zufall oder Absicht ist, dass der genau 69% auf Anilist hat.
Wahrscheinlich Absicht. Da haben sich alle Anilist-Nutzer abgesprochen, dass sie den auf 69% bringen.
Oder Anilist hat manipuliert.
Ja, jedenfalls findet sie dort einen Jungen, und zwar den Hyoji. Und der Hyoji, der ja, der ist ein horny Teenager, wie er im Buche steht, und ja, überrumpelt sie ganz schnell, nachdem sie ihn eigentlich sie ihn überrumpeln wollte, um seine Seele zu verspeisen. Aber nun ist sie plötzlich gefangen in einer Beziehung mit ihm, und sie hat aber überhaupt keinen Plan von Beziehungen, von Sexualverkehr und allerlei dieser Dinge. Und horny Yuji bringt sie konstant zum Blushen. Und das ist der Inhalt dieses Titels. Dazu gibt's die Synchronsprecherin von Kaguya-sama, die hier ihre besten Kaguya-sama-Plush- und Quietschgeräusche von sich gibt.
Die zugegebenermaßen sehr cute sind.
Jo. Ich fand das generell erstaunlich cute und wholesome und irgendwie, also naja, wholesome vielleicht nicht, weil die meisten Witze waren halt einfach irgendwie so horny Teenager-Sex-Witze, so
gnie. Ja, aber es waren so wholesome Momente dabei, wie zum Beispiel, dass er mit ihr unbedingt eine Krokette essen wollte, weil er sich schon immer gewünscht hat, mal eine Freundin zu haben, mit der er zusammen leckere Sachen snacken kann. Jo. Und das ist schon irgendwie sehr süß, muss man sagen.
Ja.
Es ist auch sehr schön, mit seinem Partner sich gottvoll den Wanst vollzuschlagen.
Irgendwie dachten wir beide, dass das der übelste Edgy-Anime wird.
Ja, der hat aber auch tatsächlich Edgy als Tag auf Anilist.
Ja, aber es war eigentlich kaum Edgy. Also, ich würde den gar nicht da einordnen. Ja, ich würde das so maximal als Soft-Edgy einordnen, aber eigentlich gar nicht.
Ich kann ja mal sagen, dass ich Experte bin bei diesem Anime, denn ich habe bei Crunchyroll aushilfsweise irgendeine Folge mittendrin QC't. Ich glaube, es war Folge 7 oder so. Der hat aber auch tatsächlich 79% Nudity-Tag auf Anilist. Also wahrscheinlich kommt der Edgy später. Wobei ich mich daran erinnern kann, dass die Folge, die ich gesehen habe, auch sehr, sehr zahm war. Also da hat man so gut wie nichts gesehen. Klar, die, also natürlich sind hier alle Charaktere ein bisschen sexier designt. Also das ist mal wieder so eine Welt, genauso wie die Sachen von Negi Haruba, dem Mangaka von The Quintessential Quintuplets. Bei dem ist das nämlich so, dass alle Frauen in seinen Werken oder seinen Charakterdesigns extrem große Brüste haben. Also kleinbrüstige Frauen existieren da nicht. Inklusive Werke, die so absolut überhaupt nicht lewd sind. Wie zum Beispiel Pornomichi, wo es ja wirklich komplett unschuldig ums Mahjong-Spielen ging und es wirklich nicht mal den Ansatz von Edgy gab, aber trotzdem hatten alle Charaktere Ultra-F-Körbchen. Naja, und so ist es hier offensichtlich auch. Ja, nee, aber also in den beiden Folgen, die ich jetzt gesehen habe, gab es wirklich so gut wie nichts an Edgy. Es gibt halt so, ja, es wird natürlich immer wieder so ein bisschen gespielt damit und es ist auch ein bisschen unhinged in der Hinsicht, würde ich sagen, weil er ist halt relativ explizit darüber, was er mit ihr anstellen will und was er sich wünscht. Also zum Beispiel das Erste, was er zu ihr sagt, nachdem sie ihm halt offenbart, dass sie ein Dämon ist, ist, oh ja, unterwerf mich so richtig, find das voll geil, vor allem wenn du dabei ein Cosplay trägst und wir Cosplay-Sex haben. Und da fällt dann auch das Wort Sex, also der macht so wirklich gar keinen Hehl daraus. Und sie, dann, also es ist, eigentlich ist der Witz ja immer, dass eine von beiden Parteien denkt, es geht um etwas Sexuelles und die andere Partei nicht. Weil bei der Geschichte mit der Krokette war sie es ja, die gedacht hat, okay, der will mich jetzt hier im Park flachlegen. Deswegen, ja. Und da ist es dann, da spricht es solche Themen dann halt auch sehr, sehr direkt an. Aber ja, es bleibt dann halt total unschuldig. Und am Ende haben wir ja halt zwei total unbeholfene, tapsige Charaktere, die noch nicht sonderlich viel Erfahrung mit dem anderen Geschlecht haben. Und aber irgendwie sich gegenseitig dann doch auch ganz anziehend finden und sich dann wirklich so ein bisschen so im Kaguya-Sama-Style so, ja, durch ihr näher kommen, stolpern. Und das ist ganz cute und ganz süß zu sehen. Vor allem, weil hier auch eine gute Chemie herrscht, finde ich. Also ich finde, das war schon irgendwie niedlich.
Und die Inszenierung passt halt auch so. Also ich finde, so das Comedic Timing hat ganz gut funktioniert. So, obwohl das eigentlich immer bloß nach dem Schema gegen sie fängt an zu blushen, eskaliert dann im Kopf komplett und eskaliert dann auch nach außen hin komplett, ist das in der Form immer irgendwie kreativ umgesetzt worden. Also das auch mit ganz schicken Animationen, wie sie einfach komplett irgendwie am Ausrasten ist und das halt auch in der Animation sich widerspiegelt, wie sie eskaliert. Und irgendwie, ja, das war zumindest jetzt für eine Folge ziemlich cute auch anzusehen immer. Also hat schon ganz gut reingeknallt.
Ich finde, das hat man halt dadurch gut eingefangen, dass das hier halt wirklich so ein Gag-Feuerwerk ist. Also die Witze sind extrem schnell gepaced. Es kommt meistens direkt nach einem Witz sehr, sehr schnell der nächste. Das heißt, selbst die Witze, die nicht so gut sind oder die total generisch sind, also wir hatten ja auch mal wieder eine, sie boxt ihm ins Gesicht und dann hat er einen großen Handabdruck im Gesicht. Witz, aber die Witze kommen halt so schnell bam, 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 bam hintereinander, dass die eher unlustigen Witze halt auch darin untergehen. Oder wenn der Witz nicht so lustig ist, dann gibt es halt immerhin lustige Meme-Gesichter oder Reactions oder irgendeine lustige Performance von der Synchronsprecherin und dadurch wird das hier wahnsinnig aufgewertet. Also ich kann mir vorstellen, dass der Manga sich um einiges langweiliger und dröger liest als der Anime hier und dass man da echt schon eine ganze Menge rausgeholt hat aus dem Material, mit dem man gearbeitet hat. Ja, deswegen würde ich sagen, man hat hier ein etwas inhaltlich etwas luderes und etwas anhinschteres Kaguya-sama, das natürlich jetzt so an die Brillanz von Kaguya-sama und an das sehr, sehr gute Writing, vor allen Dingen das sehr, sehr gute Character-Writing und auch die exzellente Umsetzung nicht ganz ranreicht. Aber auf jeden Fall zumindest in Schlagdistanz ist. Und das ist ja zumindest schon mal etwas für so einen Titel, an den wir, glaube ich, beide nicht sonderlich viele Erwartungen hatten im Vorfeld.
Ja, das ist doch ein gutes Stichwort. Dann kommen wir zu den Zahlen. Und zwar haben wir auf ML eine 7,12 bei 16.855 Bewertungen. Stand hier der 24.06.2026. Und unsere Community gibt eine 4,90 bei 10 Bewertungen. Endo.
Ich gebe eine 6 von 10. Ich fand, das war niedlich. Und das könnte ein, obwohl es ein bisschen mehr in Richtung Gimmick-Anime geht, hat man hier, finde ich, so ziemlich alles richtig gemacht, was man bei der Prämisse und dem Inhalt richtig machen kann. Und entsprechend hätte ich tatsächlich Lust, das weiterzuschauen. Gabby.
Ich schließe mich der 6 von 10 an. Erstaunlich unterhaltsames Ding. Und da habe ich Schlimmeres erwartet. Okay. Dann kommen wir jetzt zu einem Spezialblock in diesem Podcast, denn wir gucken jetzt drei Kurzanime hintereinander und machen dafür nicht eine einzelne Aufnahme für jeden, sondern wir ballern die einmal durch und erzählen euch gleich davon. Beginnend mit Nikke Outpost Post of Duty Tales im japanischen Titel Nikke Nichi Nonnon Senshokichi. Der erste Nikke-Anime. Aber bloß ein Kurzanime diesmal. Also es gibt noch keine Volladaption und ich glaube, das ist auch bloß so Bonusmaterial, so ein bisschen so für Nikke-Fans. Aber mal schauen, vielleicht kann man sich das auch als Nicht-Nikke-Fan anschauen, das sehen wir gleich.
Aber an der Stelle möchte ich schon mal andeuten, dass es wir hier wirklich unironisch einen Experten haben, denn ich spiele Nikke seit Tag 1, seit das rausgekommen ist. Ich nehme nicht jedes Event mit, aber ich habe fast die ganze Main Story gespielt. Es gibt nur noch ein paar Chapter, die mir noch fehlen. Und würde behaupten, ich kenne mich im Lore und Universum sehr gut aus.
Boah. Ja, das Ganze könnt ihr auf dem offiziellen Nikke-Channel euch kostenlos anschauen. Da kommen so alle paar Wochen mal, kommt da eine Folge raus. Also das ist jetzt, sind jetzt drei Folgen innerhalb von einem Monat rausgekommen. Also so knapp mehr als eine Woche pro Folge seit Ende Mai. Ist gerade noch nicht bekannt, wie viel das insgesamt wird. Wahlweise mit englischem Sub oder englischem Dub. Allerdings hier der Hinweis, die englischen Subs sind Dub-Titles. Also ihr könnt das effektiv gar nicht so richtig, ihr müsstet euch das dann irgendwie zusammenpuzzeln mit keine Ahnung, YouTube-DL oder so. Denn ihr habt halt zwei Optionen. Ihr könnt das entweder bei japanischen Dub anschauen, dann habt ihr aber japanische Hardsubs drin, oder ihr guckt es halt mit englischen Dub und dann habt ihr halt englische Hardsubs drin. Die englischen Hardsubs sind einfach Dub-Titles, also die geben einfach das wieder, was im Dub gesagt wird. Also ein bisschen weirder Veröffentlichungsweise, aber ist wie es ist anscheinend. Ich kann euch ehrlich gesagt überhaupt nichts weiter dazu sagen, weil es gibt keinerlei Credits, die irgendwie veröffentlicht wurden. Es ist kein Animationsstudio bekannt, es ist kein Regisseur oder irgendwas bekannt, sie haben nichts veröffentlicht. Es gibt Opening und Ending und im Opening und Ending ist scheinbar auch irgendwie Platz gelassen worden, um Credits da einzubauen, aber da sind keine Credits, das ist halt einfach leer. Und deshalb, keine Ahnung, ob das jemals bekannt gegeben wird, aber so ist das eine anonyme Produktion, was sehr weird ist, aber keine Ahnung, ist mal nichts. Aber es ist relativ offensichtlich nicht KI-generiert, was ich so beim Durchskippen gesehen habe. Also davon können wir, denke ich, ausgehen, dass wir keine KI-Produktion haben. Das hätte auch schon mal irgendein Outrage sonst gegeben. Gut, dann auf geht's.
Nikke! Shogin.
Endo.
Ja.
Endo.
Ja.
Weißt du, wer hier spricht?
Der Hodenhammer-Bernd.
Nicht ganz, aber ich bin trotzdem in dir drin.
Aha.
Hier spricht nämlich dein Karies.
Aber was hat das mit Nikke zu tun?
Weißt du was? Ich bin jetzt auch als Nikke-Charakter verfügbar. Also downloade dir jetzt Nikke und nutze den Promocode ReisGöttin15 für 15% Rabatt auf deinen nächsten Kauf der Ingame-Währung, deren Namen ich leider vergessen habe.
Kristalle, es sind einfach nur Kristalle.
Ja, dann erzähl den Leuten doch mal, worum es sonst noch so geht.
Also, gut, dass du fragst, mein lieber Karies. Ich kratze jetzt für diese Aufnahme mal all meine Energie zusammen. Ich habe heute nicht viel Energie, denn wie wir schon erwähnt haben, ist es am Aufnahmetag extrem heiß. Das werdet ihr nicht nachvollziehen können, wenn ihr das Mitte Dezember auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt hört, aber es ist wirklich extrem heiß. Trotzdem, ich werde alle meine Energie zusammenkratzen. Wie Gabby schon erwähnt hat, ist dieses Outpost of Duty Tales der erste offizielle Nikke-Anime. Es gibt einige animierte Sequenzen im Spiel. Es gibt auch ein Opening-Movie. also es gab schon vorher einen Opening-Movie und dann ist vor einem halben Jahr oder so nochmal ein neuer erschienen, der extrem aufwendig animiert ist, also der extrem geile Sakuga hat. Der ist auch so ein bisschen durch die Sakuga-Community und generell so durch die Anime-Community gegangen, also auch abseits der Nicke-Spieler-Community. Sieht auch super schick aus, aber einen richtigen Nicke-Anime gab es halt nicht und das ist jetzt das erste Ding, was irgendwie dazu erscheint. Ich vermute anhand, warte mal, ich werde das jetzt mal recherchieren. Das hätte ich eigentlich gerade machen können. Nicke Cutscene Animation Studio. Ich guck mal ganz kurz, wer die Cutscenes animiert hat. Das ist nämlich, soweit ich weiß, bekannt. Ich hatte irgendwie Tatsunoko Production im Hintergrund, im Hinterkopf. Aber ich finde es jetzt auch gerade nicht. Also nehmt es mit einem dicken Grain of Salt. Oder ihr könnt es selber recherchieren, I'm sorry, vielleicht mache ich es später noch oder so. Aber auf jeden Fall gibt's animierte Sequenzen und ich bin sehr sicher, dass dieser Anime hier vom selben Studio animiert wurde. Der war nämlich nicht so schick und aufwendig wie der Opening-Movie, sondern, ja, deutlich profaner, bis hin zu eher scheiße animiert. Naja, gut, so viel dazu. Story. Ja, ich werde euch einmal ganz kurz grundsätzlich in Nicke einführen. Also das Ding hier ist eben, wie Gabby auch sagt, ein Spin-off-Bonus-Ding. Das heißt, es ist keine Adaption der Nicke-Geschichte. Es findet aber in dieser Stadt. Also ich konnte als Spieler das jetzt alles irgendwie zeitlich verordnen. Aber ja, wie gesagt, es ist keine Adaption. Es ist halt ein Fanservice-Bonus-Kurz-Anime. Das heißt, es ist auch nicht unbedingt repräsentativ für die Story, weil einige im Chat auch geschrieben haben, oh, Nicke scheint ja nur aus Fanservice zu bestehen. Nein, tut's nicht, aber das werde ich gleich auch nochmal genauer erklären. So, jetzt habe ich das schon ganz oft angeteased und nicht gemacht, deswegen jetzt erzähle ich euch die Story. In Nicke geht's halt darum, dass eines Tages Aliens erschienen sind, die Raptures. Das sind quasi lebende Maschinen. Also es sind schon mechanische Lebewesen, aber sie haben einen Verstand und sind auch wirklich Lebewesen. Und die sind halt auf die Erde gekommen und haben die Menschheit ausgelöscht. Und sie in den Untergrund getrieben, wo sie eine riesige Stadt gebaut haben. Das ist die Arche. Die ist komplett unterirdisch. Ich glaube sogar, es wurde irgendwo mal gesagt, wie tief genau die ist. Ich glaube 14 Kilometer unter der Erde. Und da haben sie halt eine komplette Zivilisation aufgebaut, haben auch so einen animierten Himmel und so weiter. Es gibt auch ein Ghetto, das Randgebiet. Da findet auch ziemlich viel Politik statt in der Arche, die von drei großen Unternehmen beherrscht wird, die in erster Linie Rüstungskonzerne sind. Und im ersten Rapture-Krieg, als die Raptures gerade ganz frisch die Menschheit angegriffen haben, haben die Raptures eben zur Verteidigung die Nicke gebaut. Das sind Cyborgs, die quasi auf gestorbenen Menschen basieren, gestorbenen Frauen, deren Verstand und Persönlichkeit in einem Kern, in einem mechanischen Kern in diese Nicke-Körper transferiert wird. Sie können sich an ihr vorheriges Leben nicht erinnern, die Erinnerungen werden blockiert, aber manchmal unter gewissen Umständen kommen einige der Erinnerungen wieder hervor, was meistens sehr, sehr traumatisierend für die Nicke ist. Auf jeden Fall sind sie körperlich sehr stark verstärkte Supersoldatinnen und die haben halt gegen die Raptures gekämpft und wurden auch von der Menschheit als Heldinnen angesehen, so lange bis eine der Nicke zu einer sogenannten Heretikerin geworden ist, weil die Raptures haben einen Weg gefunden, diese Nicke zu korrumpieren, und dann ist sie halt eine Heretikerin geworden und hat angefangen, Menschen überall abzuschlachten. Und es musste sehr, sehr aufwendig aufgehalten werden. Das ist auch ein Story, ein Side-Story-Kapitel, was aber, finde ich, so zu einem der besten Story-Parts überhaupt von Nicke gehört. Ist auch egal, auf jeden Fall haben die Menschen seitdem angefangen, die Nicke deutlich kritischer zu sehen und sie werden fast schon ein bisschen diskriminiert, obwohl die Gesellschaft auf ihren Schultern liegt, denn sie sind nicht nur Soldatinnen, die die Arche verteidigen, sondern auf der anderen Seite werden sie auch im zivilen Bereich praktisch überall eingesetzt. So viel zu Lore und in der Story von Nicke geht es halt um einen jungen Kommandanten, das bist du, lieber Spieler, der auf einem Einsatz ist, wo eine seiner Kameradinnen, die Marian, ebenfalls korrumpiert wird und droht zu einer Heretikerin zu werden und um diese Katastrophe aufzuhalten, bist du gezwungen, sie dort an Ort und Stelle zu töten, was dich wahnsinnig traumatisiert und daraufhin wirst du dann auch einer neuen Einheit zugewiesen, als Strafe quasi für dein Vorgehen und in an einen Außenposten der Arche gesteckt. Ja, und dann entfalten sich Dinge. Und die Geschichte von Nicke ist halt, also das Spiel ist ja in erster Linie bekannt für seinen Fanservice. Also im Gameplay kann man ja nicht allen, aber sehr, sehr vielen Charakteren auf den Hintern schauen. Die Charakterdesigns sind auch grundsätzlich alle sehr servicey und sehr sexy gestaltet. Manche Charaktere, ja, sind auch ganz klar nach einem, ja, ich sag mal, fetisch gestaltet, ne? Also du hast Charaktere, du hast Maids, du hast Polizistinnen, du hast Tomboys, du kannst bei jedem Charakter immer direkt zuordnen, an welche Zielgruppe sich das richten soll. Genau, und ja, die Side-Stories und Character-Stories im Spiel sind auch schon flirty und servicey. Es gibt auch tatsächlich mehrere Nicke, in deren Character-Stories angedeutet wird, dass der Kommandant Sex mit ihnen hat. Auch wenn nichts Explizites dort passiert, weil sonst würde das Ding ja aus den App-Stores geworfen werden. Aber ich würde sagen, es reizt an manchen Stellen schon das Maximum aus, was so an Fanservice in so einem Mobile-Game möglich ist. Die
Hauptstory, by the way, so halb Nekrophilie ist, denn die sind ja eigentlich schon mal tot gewesen.
Aber nur deren Geist.
Wobei dann quasi Fate auch Nekrophilie wäre.
Süßte. Naja, auf jeden Fall, lasst mich euch sagen, Vielleicht die Hauptstory von Nicke ist halt vollständig seriös. Also die Hauptstory hat wirklich null Fanservice, null flirty Content, ist wirklich einfach komplett ein vollkommen seriöser Action-Thriller. Und du merkst der Geschichte halt extrem an, dass die Entwickler aus Korea kommen und dass es ein koreanisches Spiel ist, weil es geht sehr, sehr viel um Militarismus und die Aspekte einer komplett durchmilitarisierten Gesellschaft, wie es in Südkorea ja auch ist, aufgrund der krassen Bedrohung durch Nordkorea. Und auch so ein bisschen um die Erörterung, wie Militär und Soldaten angesehen werden sollte. Weil auf einer Seite ist es ja was ziemlich Martialisches, was man ablehnen sollte. Auf der anderen Seite, naja, es ist halt der Grund, dass sie ein Militär haben, dass Südkorea noch nicht von Nordkorea überrannt wurde. Beziehungsweise, dass die Arche noch nicht von Raptors überrannt wurde. Also ist es irgendwo auch notwendig. Also es dreht sich viel um solche Themen. Gleichzeitig hast du halt die drei großen Unternehmen, die Arche bestimmen. Genauso wie in der südkoreanischen Gesellschaft. Da hast du ja auch, wie heißen noch mal, da gibt's einen Begriff für. Das sind die Chaebols. Ich weiß nicht, da gibt's bestimmt eine bessere koreanische Aussprache. Das sind ja ein paar wenige richtig große Unternehmen, unter anderem solche Unternehmen wie Samsung oder Hyundai, die quasi krassen politischen Einfluss haben, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg massiv gefördert wurden und jetzt halt wirklich fast schon oligarchischen Einfluss in die südkoreanische Politik haben. Also dieses Thema findet sich in Nicke über diese drei großen Unternehmen, die Arche beherrschen, eben auch wieder und wird immer wieder aufgegriffen. Es geht aber auch viel um das Thema Propaganda. Also zum Beispiel wird an einem Punkt, ist es Storystrang, dass die Regierung der Arche ihren Bewohnern immer wieder erzählt, außerhalb der Arche würden keine Menschen existieren. Aber irgendwann findet man dann raus, oh doch, es gibt noch andere Orte, an denen Menschen leben können und auch leben. Warum hat die Arche ein Interesse daran, uns das zu verschweigen? Und es geht viel eben um so gesellschaftliche, philosophische Themen, die auch wirklich sehr seriös und sehr ausführlich in der Story eingewoben werden. Also da wird tatsächlich ein echt solides Storytelling betrieben und Charaktere werden echt gut ausgebaut und bekommen gute Struggles. Und wie gesagt, der Fanservice findet sich in der Hauptstory eigentlich auch so gut wie gar nicht wieder. Also es ist wirklich du kommst für die wackelnden Ärsche und bleibst für die unfassbar gute Story. Und deswegen ist Nicke auch das einzige Gacha-Game, das ich noch spiele. Ich habe mich ja eigentlich komplett von Gacha-Games abgewandt, weil alle Gacha-Games, die ich bis jetzt gespielt habe, mit einem riesigen Haken kamen. Meistens bestand der darin, dass du unfassbar viel farmen und grinden musstest, was ich völlig ätzend fand. Dem hat man sich bei Nicke auch entledigt. Es gibt nämlich seit so einem halben Jahr, gibt es einen Story-Modus, wo die Spiele, also die Kämpfe quasi alle lächerlich einfach sind. Und du wirklich größtenteils einfach die Story lesen kannst. Du kriegst aber auch keine Materialien und keine Belohnungen daraus. Aber wenn du wirklich das Spiel einfach nur spielst, um die Story zu spielen, die Story zu lesen, kannst du das völlig ohne Probleme machen. Und ich würde mir total wünschen, dass echt mal ein richtiger Nicke-Anime erscheint, weil, wie gesagt, es ist eine unfassbar gute Geschichte. Aber natürlich hat das Medium Gacha-Game mit Visual-Novel-Style-Zwischensequenzen erzählerische Limitierungen, sag ich mal. Du siehst halt in erster Linie Visual-Novel-mäßig einfach nur Sprites rumstehen. Und ich glaube, wenn sich da echt mal ein gutes Studio dran setzen würde, dann könnte das ein unfassbares Meisterwerk werden und auch, glaube ich, auch ein sehr, sehr erfolgreicher Anime, weil die Charaktere hier echt überdurchschnittlich gut ausgebaut sind für ein Gacha-Game. Deswegen lasst mich euch sagen, Nicke ist wirklich, wirklich gut und wirklich mehr als nur wackelnde Ärsche. Gebt dem Ganzen eine Chance, wenn euch der Plot und die Themen irgendwie interessieren. Ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen. Und das war die Story von diesem Kurzanime.
Ja, danke. Dann kommen wir doch mal zu unserer Meinung dazu. Keine Ahnung, ich konnte damit halt nicht wirklich was anfangen, weil es halt wirklich reiner Fanservice ist. Also du bekommst hier keine Story mit. Es ist einfach nur die Mädels, wie sie mit ihrem Commander cute, am cute sein sind. Und das war es halt im Prinzip. Also
ja, würde ich auch sagen.
Ja, Also das hat, gibt keinen also Grund, das zu schauen, wenn man Nicke nicht spielt, würde ich sagen.
Ja, es ist definitiv etwas, das sich an Spieler richten, die das halt auch storytechnisch irgendwie erörtern können und die Charaktere kennen. Es gab in der zweiten Folge sehr guten Fußfetisch-Fanservice. Also wenn man Fußfetischist ist, dann lohnt es sich eventuell, die zweite Folge davon anzuschauen. Aber ansonsten, also es gab jetzt auch noch nicht mal, abseits davon auch nicht nennenswertes Edgy. So, also an einer Stelle hat sie halt auch ihre Brüste so ein bisschen an den Commander gedrückt. Aber ansonsten würde ich auch sagen, wenn du jetzt totaler Edgy-Konnoisseur bist, lohnt sich das auch nicht unbedingt nur dafür. Es ist halt wirklich, wenn du Nicke-Fan bist und es einfach super cool findest, die Charaktere mal animiert zu sehen und da halt so ein bisschen cute miteinander bantern zu sehen, dann lohnt sich das. Also ich als Nicke-Fan habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich fand das niedlich und ich fand das nice. Und es hat mir auf jeden Fall Hunger auf einen richtigen Nicke-Anime gemacht. Aber wenn man keinen, also Nicke-Fans werden es sowieso mitnehmen. Anscheinend kann man das auf dem offiziellen YouTube-Kanal gucken, das wusste ich auch noch nicht. Wenn man sich das geben will, ja, und wenn man kein Nicke-Fan ist, dann sollte man Nicke-Fan werden, weil das ein wirklich, wirklich gutes Spiel und eine wirklich gute Story ist. Und dann kann man sich das angucken.
Ja, Zahlen.
Richtig. Auf MAL haben wir eine glatte 7,0 bei 121 Bewertungen. Stand ist hier der 24.06.2026. Unsere Community gibt eine 3,18 bei 11 Bewertungen. Gabby, was gibst denn du?
Ja, also wie gesagt, sehr schwer einzuschätzen für mich. Ich gebe es einfach mal irgendwie eine 3 von 10. Man kann da, denke ich, ein bisschen Slice of Life Enjoyment rausziehen, selbst wenn man mit Nicke nichts anfangen kann, aber ja, also hat wie gesagt nicht viel Sinn. Spielt das Spiel und guckt es danach. Dann hat das eher einen Sinn. Endo.
Ich gebe eine 7 von 10. Das ist aber natürlich eine wahnsinnig biased Meinung als jemand, der das Spiel kennt und liebt. Dafür ist es super stabiler, cuter Fanservice. Außer, dass sie noch Cinderella und Blanc hätte zeigen können, weil das sind meine beiden Lieblingscharaktere neben Rappi. Aber ansonsten war es süß. Ja. Wenn man Nicke-Fan ist, dann wird man das mögen.
Der zweite Kurzanime, den wir gerade geschaut haben, ist Komikami Girls. Lizenziert von niemandem. Da gibt es nur einen englischen Fansub dazu und auch nur zur ersten Folge. Also ja, sobald ihr das über Folge 1 hinausschauen wollt, müsst ihr da ja das Ganze auf Japanisch schauen. So sieht's aus. Ein Original-Anime vom Studio Daily Planet. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was zum Fick ist Daily Planet? Worauf ich antworte, kennt ihr Daily Planet nicht? Dieses Animationsstudio existiert halt seit 75 Jahren. Das wurde 1951 gegründet. Aber jetzt nach 75 Jahren haben sie ihren ersten Anime produziert. Das ist deren Erstlingswerk. 12 Minuten Kurzanime. Kann man mal machen nach 75 Jahren. Die haben natürlich jetzt nicht 75 Jahre lang an diesem Anime gearbeitet, sondern die waren zuvor so als Werbeagentur zuständig und haben eigentlich auch erst 2023 eine Animationsabteilung gegründet, über die sie dann halt so Werbeclips animiert haben und jetzt haben sie halt zum ersten Mal einen Anime produziert, aber ja, an sich ne, gibt's seit 75 Jahren das Studio. Ja, ist ein Original-Anime von denen. Autor ist Sonoda Hideki, bekannt aus dem Retro-Stream. Den hatten wir zuletzt jetzt letztens gerade erst 1996 mit Raiden im Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Außerdem ist er der Autor vom 2003er-Anime The Galaxy Railways. Und Regisseur ist Suzuki Mikinori, der Technical Director von Himote House.
Boah. Boah. Nur Meisterwerker machen der Mann.
Absolut.
Ich hoffe, der kommt mal auf die Animagic.
Ja, Endo, erzähl mal, worum es geht.
Es geht darum, dass, wie wir ja alle wissen, in jedem Reiskorn 7 Götter leben. Und hier gucken wir uns solche 7 Götter an. Und deren Mutti, die ist in den Himmel gegangen. Das war irgendeine super krasse Reisgöttin. Und die denken sich jetzt, boah, das ist voll scheiße. Jetzt müssen wir ja hier Reisgöttinnen-Sachen machen. Und dann machen sie Reisgöttinnen-Sachen.
Sind diese Reisköttinnen-Sachen gut animiert? Hat das Studio in 75 Jahren geguckt?
Nee, sieht komplett scheiße aus. Es ist, also, bei Nicke hatten wir die Situation, dass der Dialog immer wieder so ein bisschen asynchron war, weil die Animation offensichtlich auf den englischen Dub produziert und getimed war und die Japaner sich auch irgendwie nicht die Mühe gemacht haben, so drüber zu dammen, dass das auf die Mundbewegung passt. Und hier hatten wir die gleiche Situation. Der Unterschied ist, dass es hier keinen englischen oder generell keinen Dub in irgendeiner anderen Sprache gibt und das Studio einfach nur unfassbar kacke animiert hat und es deswegen die ganze Zeit super asynchron war. Auch Soundeffekte waren die ganze Zeit super asynchron. Also,
aber auch nicht so, dass man die ganze Audiospur hätte irgendwie verschieben können, denn einige Sätze waren synchron, einige Soundeffekte waren synchron. Es ist einfach all over the place gewesen.
Es war einfach nur dilettantisch asynchron, ja.
Genau, ja. Wir haben hier 19 Unternehmen im Produktionskomitee für diesen 12 Minuten Kurzanime. Und eine ganze Stadt, nämlich die Stadt USA, also USA, die auf Kyushu ist. Ja. Und im Ergebnis, ich weiß nicht, was das war. Ich weiß nicht, die eine Loli da hat eine Stimme von einer 60-Jährigen, die Synchronsprecherin von Ash Ketchum, die noch nicht ganz 60, aber jetzt demnächst 60 ist. Und es klingt unglaublich merkwürdig alles und es ist, also alles daran wirkt dilettantisch. Das ist wirklich richtig kaputt gewesen, die Animation. Und inhaltlich war das auch so, keine Ahnung, was das darstellen sollte. Das war wie ein Häufchen nichts. Ich weiß nicht, ich konnte hier kein Enjoyment in irgendeiner Richtung rausziehen. Das war einfach nur ein merkwürdiger Fiebertraum.
Ja, es war halt auch inhaltlich, also ich finde, man hat dem sehr schnell angemerkt, dass es ein Promotion-Anime ist für diese Stadt und diese Präfektur, in der wohl Reisanbau eine große Rolle spielt, weil es war halt wieder, es war halt genauso designt. Du hattest irgendwelche total inhaltsleeren Moe-Charaktere, wie das bei solchen Sachen so oft ist, die halt ein super beliebige Designs haben und super beliebige Persönlichkeiten und Dinge tun, von denen irgendein Werbeagentur-Mitarbeiter glaubt, das wären niedliche Otaku-Dinge. Und aber es hat sich alles so unfassbar gezwungen und künstlich und möchte gern angefühlt. Ja, dazu kam die kaputte Optik, die langweilige Regie, also ist halt ein Promotion-Produkt. Wenn ihr danach Lust habt, Reis zu essen, dann ist das schon das Maximum an Enjoyment, was man da rausziehen kann, glaube ich.
Und ich weiß nicht, ob Japaner überhaupt einen Anime brauchen, um Lust auf Reis zu bekommen, ehrlich gesagt.
Tja.
Kann man auch mal drüber nachdenken, ne, bevor man sowas produziert. Aber ey, immerhin, herzlichen Glückwunsch zu diesem 75 Jahre alten Animationsstudio, zu eurem ersten Anime. Nochmal 75 Jahre, dann kriegt ihr vielleicht irgendwas mit guter Produktionsqualität hin. Mal schauen. Ich freue mich auf das Jahr 2101, wenn ihr dann euren zweiten Anime produziert. Okay. Zahlen.
Auf MAL haben wir hier eine 5,10 bei 133 Bewertungen. Stand ist auch hier der 24.06.26. Unsere Community gibt nur 2,56 bei 9 Bewertungen. Gabby, was gibst du denn diesem Meisterwerk?
Ich weiß nicht, 1 von 10. Das war für mich irgendwie nichts. Hello.
Ich gebe noch eine 2 von 10. Das war nicht absoluter Bodensatz. Da kenne ich schlimmere Anime. Aber es war auch schon unfassbar langweilig und dilettantisch. Aber dadurch, dass es so dilettantisch war, hat es zumindest einen ganz, ganz geringen Unterhaltungswert.
Und der dritte Anime in dieser Kurzanime-Runde ist Candy Caries. Lizenziert auch hier von niemandem. Wenn ihr euch das legal anschauen wollt, dann könnt ihr diverse Länder auf diesem Planeten bereisen. Diesmal, glaube ich, nicht nur im asiatischen Raum, sondern auch woanders. Denn Amazon hat das an ein paar Stellen und ansonsten im asiatischen Raum, im ostasiatischen Raum AniOne mal wieder. Welche Länder genau das hat? Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen, habe ich nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall nicht in Deutschland. Ein Original-Anime von Wit Studio, die hatten wir diese Season schon mit Agents of the Four Season und wir haben hier eine Acryl-Stop-Motion-Animation, also die ganzen Charaktere und alle Hintergründe und so weiter sind alle aus Acryl gefertigt und wurden dann so übereinander gelegt und bewegt dann Frame by Frame, um halt so eine Stop-Motion-Animation zu generieren. Was etwas ist, was ich in der Form so noch nie gesehen habe, aber das war zumindest ganz interessant. Ganz interessanter. Also Stop-Motion, klar kennt man, aber ein Acryl-Stop-Motion-Animationsstil, das war irgendwie ganz cute. Als Regisseur haben wir Misato Tomoki, der Erfinder und Regisseur von Pui Pui Molka. Und als Assistenzregisseur haben wir noch Mori Kenshiro, der Regisseur von Anime Gataris und Norato Ojoto Noraneko Heart.
Den habe ich sogar gesehen.
War so ein kurzer Anime, ne?
Das ist einer dieser, so ja, das ist mal wieder so ein Anime, wo ich absolut keine Erinnerung mehr dran habe. Ich weiß, es gab eine Folge, die komplett aus Ziegenvideos bestand.
Das ist stimmt, das Einzige, ich erinnere mich, ja! Weiß. Oh, das ging sogar damals irgendwie so ein bisschen rum. Dadurch ist der, hat er ganz kurze Bekanntheit erlangt irgendwie, weil eine Folge einfach nur aus Ziegen bestand und die Seiyus von den Sprecherinnen haben die Ziegen synchronisiert, ne?
Ich habe den scheinbar am 17. Dezember 2017 abgeschlossen mit einer 5 von 10 immerhin. Aber ich weiß wirklich gar nichts mehr darüber.
Ich weiß, dass Neich, glaube ich, irgendwie damals der Experte war, weil er den Visual Novel gespielt hat.
Nice.
Ja. Aber darum soll es nicht gehen. Es geht um Candy Caries oder Candy Caries. Worum geht's denn darin? Genau, Endo.
Das wüsstest du jetzt gern, ne? Ne? Oh, es ist sogar eine Hentai-Visual Novel. Vielleicht hätte ich mit der Visual Novel deutlich mehr Spaß. Jetzt gucken wir jetzt einmal die
Ziegenbilder an. Hättest du dir wenigstens einen schruppen können.
Uiuiui, das ist sogar ganz...
Aber dann hättest du wahrscheinlich die Ziegen nicht gehabt.
Das ist wohl wahr. Setzen wir mal auf die Liste, das gute Stück. Aber erstmal sage ich euch, worum es hier geht. Also, Candy Caries. Ja, es geht um Ame. Das ist ein Mädchen, das beim Zahnarzt sitzt, der Jason Voorhees aus Freitag der 13. ist. Aber der hat keine Machete, sondern einen Bohrer dabei. Und dann will er ihre Zähne aufbohren. Und dann wächst aus ihrem Mund plötzlich ein anderes Mädchen. Das ist nämlich Ikaries, der eine humanoide Form angenommen hat. Und der Caries sagt, nennt sie Mama und lebt komplett unhinged in ihrem Mund. Und missbraucht den als
Wohnung.
Lebensort. Ja. Und das ist ganz schön cringe, Bro.
Also,
weil Caries ist nicht gut, putzt durch die Zähne.
Anthropomorphen Caries hatte ich jetzt nicht auf der Liste für dieses Jahr. Also auf meiner Anime-Erwartungsliste. Aber ja, wir haben es bekommen. Und es war, ey, also erstmal kann ich nicht sagen, wer hier die Zielgruppe ist. Ist das ein Kinderanime? Ich glaube, für ein Kinderanime war das ein bisschen zu spooky in der ersten Folge. Aber ich würde schon, also es fühlt sich schon wie ein Kinderanime an. Aber ja, irgendwie find, auch nicht.
Aber noch die, ich finde, die ironische Brechung bei dem Spooky-Sein war aber immer präsent. Also ich finde, das hätte auch auf Nickelodeon laufen können.
Ja, ja, halt nee, kann
so
schon sein.
Ältere Kinder, so im Alter von 12 oder so.
Ja, ja, genau. Ja, das kommt recht eben. Genau. Ansonsten fand ich das unerwartet putzig. Putzig, verstehst du? Wegen Zähneputzen. Vor allem in der ersten Folge musste ich an einer Stelle tatsächlich richtig lachen, als sie da beim Zahnarzt saß und einmal zuerst erstmal so die Kamera durch die Zahnarztpraxis ging und dann hing da so in einem Stuhl einfach so ein Skelett drin. Und dann will er da ran mit dem Bohrer an sie und sie dreht so den Mund weg und leckt dann an der Zitrone, sodass sich das gesamte Gesicht zusammenzieht. Das hat mich sehr intensiv zum Lachen gebracht. Also kann zumindest ein bisschen intensiv.
Er ist völlig lachend in seinem Stuhl zusammengebrochen.
Ja, und musste erstmal beatmet werden.
Ja, es war süß. Wie gesagt, es ist mal wieder so ein Ding, das hat sich jetzt nicht nach einem Anime angefühlt. Also wie gesagt, ich finde, das hätte auch halt auch auf Nickelodeon laufen können. Es sprudelt geradezu über. Also ich finde, der Nickelodeon-Vergleich kommt halt auch daher, dass es halt auch so abgespaced war. Na, es war halt wie so eine Cartoon-Serie wie Fanboy und Chum Chum oder so, in der die ganze Zeit einfach nur irgendein random Shit passiert, nur dass es hier halt sehr, sehr kreativ umgesetzt war, sowohl auf visueller als auch auf inszenatorischen Ebene. Also hier ist die ganze Zeit im Grunde irgendwas eskaliert. Das war unterhaltsam. Ich weiß aber nicht, ob mich das, auch wenn es ein Kurzanime ist, 24 Folgen über unterhalten würde. Aber ich glaube, wenn ich es als Kind im Fernsehen so als Trenner zwischen zwei längeren Serien geguckt hätte, dann hätte ich es witzig gefunden. Ich hätte gechuckelt.
Ja, würde ich mich anschließen. Also war ganz nett. War ziemlich kreativ. War ein ziemlicher Fiebertraum, so ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen, ja, ganz, ganz coole Sache. Ganz nettes Projekt. Zahlen.
Auf MAL haben wir hier eine 6,54 bei 168 Bewertungen. Stand auch hier, könnt ihr euch schon denken, der 24.06. Unsere Community gibt eine 4,67 bei 9 Bewertungen. Gabby, was gibst denn du?
Nur, ich würde eine 5 von 10 geben, das war ganz nett. Endo.
Ich schließe mich an, 5 von 10 war nett, aber nichts, wovon ich jetzt unbedingt noch mehr sehen muss.
Alles klar. Dann sind wir fertig mit dem Kurzanime und wir gehen jetzt nach China. Und zwar zu unserer großen roten Sonne im Himmel, Mao Zedong. Mit dem Anime Mao, der, glaube ich, weder irgendwas mit China noch mit Mao Zedong zu tun hat. Aber man kann ja noch hoffen. Oder so. Lizenziert von Aniverse.
Aniverse gibt's halt auch noch.
Eine Manga-Adaption von Sunrise, die hatten wir letzte Season mit Yoroi Shin, den Samurai Troopers, und letztes Jahr unter anderem mit My Status as an Assassin obviously exceeds the heroes. Der Manga ist von Takahashi Rumiko. Die kennen wir alle aus Urusei Yatsura, Drama 1/2 und Inuyasha, die Schöpferin einiger Kindheitserinnerungen von vielen Menschen, die wahrscheinlich diesen Podcast hier hören und auch auf unserer Seite. Der Manga läuft jetzt 2019. Als Regisseur haben wir Sato Teruo, Regisseur von Aikatsu Stars, und Yasha Hime. Also er hat auch schon mit Takahashi-Content zu tun gehabt, mit dem Inuyasha-Sequel. Im Drehbuch haben wir Kakihara Yuko, die hat ebenfalls schon mal mit Takahashi zu tun gehabt, indem sie die Drehbücher zum Urusei Yatsura Remake geschrieben hat. Außerdem ist sie die Autorin von The Aquatope on White Sand. Und im Charakterdesign haben wir Hishinuma Yoshihito, Charakterdesigner von Inuyasha und Yasha Hime, der da Takahashis Manga Designs adaptiert hat bei beiden Titeln. Ja, ich erwarte ehrlich gesagt nicht ganz so viel, weil die Takahashi Rumiko Sachen der Neuzeit immer ziemlich underwhelming waren und eigentlich ihre alten Sachen so das coole Zeug sind. Aber mal schauen. Ich bleib mal offen. Auf geht's.
Ja! Sie ist ein Monster! Monster! Sie macht mir Angst, denn sie ist irgend so ein Geisterwesen mit glühenden Augen und gewaltigen Zähnen, das sicherlich irgendwen fressen wird, wenn man sie nicht unter Kontrolle hält. Oder vielleicht wird sie ihre Kräfte auch fürs Gute nutzen und andere Monster jagen und uns irgendwie dienlich sein. Das wäre dann der etwas bessere Ausgang. Wobei man dann auch schon wieder sagen muss, das ist auch schon wieder krass diskriminierend. Weil dann unterscheidet man ja in gute Monster und schlechte Monster. Und die guten Monster sind natürlich die, die uns dienlich sind. Ne? Monster müssen doppelt so hart arbeiten wie Leute, die hier geboren sind. Kommt, weil Monster
mir bekannt
müssen ja zeigen.
Vor.
Genau, deswegen würde ich sagen, sollte man es akzeptieren, wenn die Monster jemanden den Kopf abreißen und dessen Eingeweide fressen, weil das ist halt einfach die Kultur und Tradition der Monster.
Warte, was?
Gabby, worum geht's?
Hoffentlich nicht um eine Metapher. Es geht um die Nanoka. Nanoka ist als Kind mit ihren Eltern in einen Erdfall reingerutscht. Denn plötzlich ist beim Autofahren als sie an einer Einkaufspassage vorbeigefahren sind, der Boden aufgebrochen, das Auto ist hineingestürzt in den Boden und alle sind tödlich verunglückt, die Eltern, die Geschwister und scheinbar auch erst Nanoka selbst. Die hat es irgendwie aus dem Auto rausgejietet, aber Nanoka konnte scheinbar reanimiert werden und ist nun bei ihren Großeltern ohne ihre Eltern und die Geschwister aufgewachsen, denn die waren dann doch alle tot und konnten nicht mehr reanimiert werden. In ihrer Klasse geht ein Gerücht um, eine Urban Legend, dass es in der Einkaufspassage, an der sie ihre Eltern gestorben sind, anscheinend spukt und da merkwürdige Geräusche zu hören sind, auch tagsüber. Und mit ihren Freundinnen gehen die da mal vorbei und wollen sich mal diese Einkaufspassage genauer anschauen. Nanoka hört auch tatsächlich merkwürdige Geräusche, ihre Freundinnen nicht. Und sie geht das Ganze mal ein bisschen untersuchen und plötzlich ist sie in einem Japan, das viele, viele Jahre in der Vergangenheit ist, irgendwie, keine Ahnung, 100 Jahre früher oder irgendwie sowas. Und ich glaube, 100 Jahre sollen es nicht darstellen, aber eine lange Zeit. Und sie sieht plötzlich eine sehr alte Einkaufspassage mit Menschen, die da tatsächlich noch arbeiten, aber eben Menschen, die grün glühende Geistergestalten sind und offensichtlich nicht Teil der heutigen Zeit sind. Und nun ist sie erstmal verwirrt und plötzlich kommt ein Dude an, der Mao, mit seinem Gehilfen, dem Zedong, und der kommt auch gerade eben recht, denn plötzlich greift ein Tausendfüßler-Monster irgendwas an und Nanako wird ihr Arm abgetrennt, aber es stellt sich heraus, ihr Blut kann dieses Monster besiegen, denn das Blut löst plötzlich das Monster auf und ja, das ist ja verrückt. Und Mao steckt dann ihren Arm wieder an Nanako dran und Nanoka, nicht Nanako. Goddammit, Nanoka. Und ja, der verheilt auch irgendwie ganz, ganz schnell und Mao sagt ihr, du bist ein Yokai. Ein Ayakashi, kein Yokai. Die Yokai sind die Monster. Sie ist ein Ayakashi, also ein Geisterwesen. Und
Ayakashi.
Und ja, sie kann frei da auch wieder herausreißen aus dieser Geisterwelt, aber ja, nun steht natürlich die Frage im Raum, ist Nanoka möglicherweise damals doch gestorben und irrt jetzt seitdem als Ayakashi, als Geisterfrau durch die Welt und ist irgendwie ganz normal aufgewachsen, ohne zu wissen, dass sie ein Ayakashi ist, oder flaxt Yamaho hier rum, um sie irgendwie nach China zu locken oder so. Tja, das ist jetzt die Frage, ne? Endo, welche Fragen haben sich bei dir aufgestellt und geklärt?
Eigentlich keine.
Cool.
Also ich bin ja jemand, ich meine, wir haben ja schon unsere Rumiko Takahashi-Vorgeschichte schon mehrmals hier im Podcast geklärt in der letzten Zeit. Aber ich bin ja jemand, der so gar keinen Bezug hat. Ich habe als Kind nicht Ranma geschaut, ich habe nicht Inuyasha geschaut. Die Sachen haben mich auch dann, als ich Anime-Fan geworden bin, nie interessiert. Ich finde den Character-Design-Stil schon nicht schön. Und inhaltlich wirken die Sachen auf mich halt auch wie generische Vertreter ihres jeweiligen Genres. Was sicherlich daran liegen wird, dass sie zumindest teilweise die Genres auch mitgeprägt haben, den Punkt gebe ich ihr, aber zumindest wie etwas, das man heutzutage sich jetzt nicht unbedingt geben muss. Und ja, so ein bisschen den Eindruck habe ich hier jetzt auch wieder. Also, weiß ich nicht, es wirkt halt wieder wie eine. Also, es hat mich total erinnert an dieses Jigoku-Sensei Nube, was wir vor ein paar Seasons mal hatten, was ja quasi so ein bisschen Jujutsu Kaisen nur anders war. Ein bisschen lockerer und ein bisschen Fighting-Shonen geprägter und, na gut, Jujutsu Kaisen ist auch ein Shonen, aber halt so ein moderner, grim, dark, edgy Shonen. Und Nube war ja dann eher so ein etwas lockerer Action-Shonen. Ja, und das gibt's hier dann halt auch wieder. Also, der Main-Character sieht aus wie Inuyasha. Und es wird halt gegen irgendwelche Monster gekämpft. Und es gibt wahrscheinlich auch wieder ein Monster of the Week. Und das alles interessiert mich so unfassbar wenig. Es ist wirklich einfach nicht meine Cup of Tea. Es ist einfach nicht mein Ding. Der Anime war optisch völlig grundsolide umgesetzt. Sah stellenweise sogar ganz schick aus. Es gibt sicherlich Rumiko Takahashi-Elemente en masse. Also ich bin mir sicher, wenn man Fan von ihr ist, dann bekommt man hier genau das, was man erwartet. Aber ich bin halt kein Fan von ihr und dementsprechend hat mich das jetzt wirklich so gar nicht abgeholt. Wie geht's dir da? Du kannst zumindest ein bisschen was mit ihr anfangen, immerhin.
Ja, ich hab ja so ein bisschen das Gefühl, dass sie seit Inuyasha irgendwie anscheinend immer wieder dasselbe macht. Also, Urusei Yatsura und Ranma 1/2, das waren ja so, ja, man kann sagen, mit Inuyasha zusammen ihre größten Titel. Und die unterscheiden sich ja von Inuyasha dann noch ein ganzes Stück, dadurch, dass sie keine besonders ernsten Geschichten erzählen, sondern eigentlich so ein bisschen Slapstick-Comedy sind und aber halt so, also vor allem Edgy-Comedy, so Edgy-Rom-Coms sind die Urusei Yatsura und Ranma 1/2. Und das kickt natürlich anders rein als jetzt so ein Inuyasha. Und ich finde halt, dass sie jetzt vor allem, nachdem ich jetzt nochmal Ranma 1/2 jetzt im Remake geschaut habe, bisher die erste Staffel nur, aber immerhin, dass sie edgy Romcom ziemlich gut schreiben kann und ziemlich unterhaltsam schreiben kann. Auf eine Art und Weise auch, dass es sich halt nicht so weird und repetitiv anfühlt, wie viele moderne edgy Romcoms, sondern irgendwie, ja, sich dauerhaft irgendwie erfrischend anfühlt. Da kann natürlich auch ein bisschen meine Kindheitsnostalgie mit reinspielen, weil ich Ranma 1/2 damals im TV geschaut habe. Aber bei Urusei Yatsura, beim Remake zumindest, hatte ich ja auch meine Unterhaltung. Also, obwohl ich da bisher nicht mehr als eine Folge gesehen habe. Aber Inuyasha ist dann halt schon eine komplett bockernste Geschichte mit quasi keinem edgy Romcom-Anteil oder irgendwas in die Richtung und war eben auch mega erfolgreich. Besonders im westlichen Raum, aber auch in Japan. Und ist auch, glaube ich, so für die meisten, ich sag mal, Mainstream-Anime-Fans, die ein bisschen eher angefangen haben mit Anime und die halt Anime in ihrer Kindheit auch geschaut haben, so der bekannteste Rumiko Takahashi-Anime. Weil Ranma 1/2 vor allem auch eher, ja, war, glaube ich, auch außerhalb Deutschlands im westlichen Raum auch gar nicht so bekannt und beliebt. Ja, jedenfalls, und irgendwie scheint sie da so ihr Ding gefunden zu haben. Und wir hatten ja vor, mir kam es gar nicht so lange her, ich habe nachgeguckt, vor 11 Jahren zuletzt hatten wir Rinne, Kyokai no Rinne von ihr im Podcast drinne. Und ich habe mir gerade nochmal die Storybeschreibung durchgelesen davon. Das ist schon sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir hier gesehen haben, und sehr, sehr ähnlich zu Inuyasha. Also es geht um Yokai, irgendwie Ayakashi, irgendwie sowas. Es ist wieder irgendwas mit Zeitreisen. Die etwas burschikose Hauptcharakterin hat irgendwelche unentdeckten Kräfte, die irgendwas mit den Yokai zu tun haben. Und es gibt natürlich den mysteriösen Dude, der ebenfalls irgendwelche Kräfte in die Richtung hat und der nun unserer Hauptcharakterin beisteht und dessen Mysterium dann irgendwie aufgeklärt werden soll. Und das fühlt sich dann jetzt mittlerweile, da wir jetzt den dritten Anime von der Sorte haben, nach Inuyasha und nach Kyokai no Rinne, auch wenn es natürlich ein größerer Zeitraum an ist, fühlt sich das jetzt dann doch ein bisschen formularisch an. Also dass sie so einmal ihre Formel gefunden hat, um Anime und Manga zu schreiben, die erfolgreich sind. Und das wird jetzt immer wieder wiederholt. Und das ist okay. So, ich weiß nicht, ich kann jetzt Inuyasha nicht mehr so richtig einschätzen. Das habe ich wirklich zuletzt als Kind gesehen, im TV damals. Wir hatten es im Retro-Stream noch nicht. Dauert noch ein bisschen, bis wir es haben. Und Kyokai no Rinne damals, ich habe nochmal nachgeguckt, habe ich eine 5 von 10 gegeben. Also ich fand es ganz okay. Aber ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich hier irgendwas Besonderes drin sehe. Also die Idee ist schon ganz cool irgendwie so, dass sie jetzt nicht so richtig weiß, ist sie überhaupt Mensch und so und vielleicht jetzt an ihrer Menschlichkeit zweifelt. Ich rechne aber nicht damit, dass es irgendwie jetzt so großartig in die emotionale, dramatische Tiefe gehen wird, sondern dass es eher ein Shonen-Action-Anime sein wird. Und ja, die Frage, ob sie ein Mensch ist oder so, ja, vielleicht so am Rande behandelt wird, aber sie jetzt auch nicht irgendwie auf einer psychologischen Ebene befassen wird, weil sie eh schon als Charakter geschrieben ist, der nicht so viel Ficke gibt, ehrlich gesagt. So auf alles, was da passiert. Ihr war das alles gefühlt ein bisschen nicht egal, aber ihre Reaktion war ein bisschen so, oh, naja, habe jetzt meinen Arm verloren, ne? Das ist ja nicht so gut. ja, und so, ja, ich denke, man kann davon ganz okay unterhalten sein. Ich fand jetzt nichts irgendwie schlimm an der Folge. War vielleicht so ein bisschen ab der Hälfte so ein kleines bisschen langatmig, aber ging schon klar. Aber es ist halt nicht das neue große Rumiko Takahashi-Ding. Ich glaube, das wird es nicht mehr geben.
Ja, sehe ich total. Also das Ding ist halt, es ist ja auch, wie gesagt, die Sachen sind ja auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, ne? Also ich sag mal, Inuyasha ist zu einer Zeit rausgekommen, wo, glaube ich, so generell das Fighting-Shonen-Genre auch noch so ein bisschen in einer Findungsphase war. Ne, du hattest einerseits Dragon Ball, was ja schon so eine etwas lockerere Geschichte war, ne, die ja den Fokus dann eher auf Action gesetzt hat. Dann hast du natürlich so düstere, gory Sachen wie Fist of the North Star und so weiter gehabt. Aber es fing ja schon an, dass sich die etwas lockeren Sachen dann eher durchgesetzt haben. Und da hat sowas vielleicht auch noch funktioniert, dass du so eine relativ einfache Abenteuerprämisse hattest. Ja, und dann gab's halt Gegner der Woche und dann wurde halt so ein bisschen rumgekämpft. Und ich glaube, bei Inuyasha war halt so das Innovative, in Anführungszeichen, dass da ja noch so ein kleines bisschen Rom-Com-Elemente eingewoben wurden durch die Kagome, die ja auf ihn steht, und ich glaube, dass wir halt eine weibliche Protagonistin haben.
Also so wie ich es in Erinnerung habe, Rom-Com. Also keine Romantic Comedy, sondern halt Romance. Einfach okay. Nur.
Ja, genau, sowas halt. Weswegen zum Beispiel ja auch weibliche Fans dann damit vielleicht ein bisschen mehr anfangen konnten als mit einem Dragon Ball oder so. Aber das Ding ist, das Genre, also Anime als Medium sowieso, aber das Genre hat sich ja nun mal auch weiterentwickelt. Ne, wie gesagt, also ich glaube, Fighting Shonen heute sind wieder deutlich düsterer geworden. So wie eben so ein Chainsaw Man oder so ein Jujutsu Kaisen oder auch ein Demon Slayer, was zwar Comedy-Element hat, aber insgesamt auch relativ düster ist. Ja, weniger episodisch geworden, würde ich auch sagen, sondern mehr in etwas größeren Arcs erzählt und so weiter. Und ja, es fühlt sich einfach total altbacken und aus der Zeit gefallen an. Natürlich ist es wieder so ein schmaler Grat, ob man es jetzt nostalgisch oder altbacken findet. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen vom eigenen Bezug zu Rumiko Takahashis Werken ab. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass alte Inuyasha-Fans da durchaus ihre Freude dran haben könnten und sich denken könnten, oh ja, das ist wieder so ein bisschen wie früher. Und da werde ich wieder das kleine Kind, was von der Schule kommt und RTL 2 anschaltet und dann so einen Anime sieht. Aber für mich gehört das halt nicht dazu. Ich finde sowohl neue als als auch alte Fighting-Shonen eher belanglos und ja, kann damit halt nichts anfangen. Auch wenn es ein, da gebe ich dir recht, ein unterhaltsamer und solider Anime ist. Also das ist wirklich dann eher meine persönliche Bewertung, als dass jetzt der Anime irgendwas falsch gemacht hätte.
Ich meine, Ramma 1,5 und Inuyasha habe ich als Kind übertrieben abgefeiert. Das waren so meine Lieblings, mit meiner Lieblingsserien. Ich lieb auch immer noch ihre Charakterdesigns. Ich finde, die sind so eine optimierte Mischung aus 80er Jahre und 90er Jahre Designs, die irgendwie für mich so richtig irgendwie so eine, nicht nur eine Nostalgie versprühen, aber auch. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich finde die sehr, 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 sehr ansprechend. Besonders in der Umsetzung im Ranma 1,5 Remake, da finde ich sie richtig nice. Ja, hier jetzt, ja, ich weiß nicht, die wirken hier ein bisschen weniger durchpoliert, würde ich sagen, wie im Ranma 1,5 Remake, so ein bisschen wie bei Kyokai no Rin damals. Das habe ich ein bisschen ähnlich in Erinnerung von den Charakterdesigns. Ich finde sie aber immer noch ziemlich nice. Aber ich habe jetzt trotz dass ich als Kind Ranma 1,5 und Inuyasha übelst abgefeiert habe, spüre ich jetzt hier keine krasse RTL-2-Nostalgie beim Schauen oder sowas. Also ich hab jetzt nicht dieses wohlig-warme Gefühl gehabt, dass ich beim Ranma 1,5 Remake gehabt habe, das wirklich richtig gut funktioniert hat in der Hinsicht. Liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass ich Ranma 1,5 nochmal ein ganzes Stück mehr abgefeuert habe als Kind damals als Inuyasha, aber an sich habe ich beide Serien ja extrem gerne geschaut. Ist okay. Es ist, man kann sich's geben, wenn man noch mal ein bisschen den Nostalgie-Kick zu Inuyasha, glaube ich, haben will, in einer etwas anderen Form, aber sehr ähnlichen Form, dann kann man sich das, denke ich, geben. Aber ja, wie gesagt, ein Highlight wird's jetzt nicht. Und ich würde sagen, damit kann man zu den Zahlen kommen. Auf MRL haben wir eine 7,03 bei 3971 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 4,92 bei 13 Bewertungen. Endo.
Ich gebe hier eine. Sind wir fies oder nicht? Na komm, die Season hatte relativ viele starke Titel, deswegen gebe ich eine 3 von 10. Habe ich ja ausreichend begründet. Das hat mich persönlich überhaupt nicht abgeholt. Ich würde niemanden falsch beweisen, den es abgeholt hat. Einfach nicht so mein Ding. Gabby?
Von mir gibt es eine 5 von 10. War ganz okay, aber werde ich wahrscheinlich nie weiterschauen. Und damit kommen wir zum letzten Anime für heute, und zwar Rooster Fighter im japanischen Titel Niwatori Fighter. Lizenziert von Disney Plus.
Haha, Disney Plus, Pluto.
Ich will schon auch noch meinen Donald haben, sonst mache ich nicht weiter. Gut, immerhin. Eine Manga-Adaption von Sanziken, die hat man letztes Jahr mit Guilty Gear Strive und 2024 mit Ishura. Der Manga läuft seit 2020 und erscheint hierzulande seit 2022 auch bei Ultraverse. Als Regisseur haben wir Suzuki Daisuke, bekannt als Regisseur der D4-DJ-Reihe. Und im Drehbuch haben wir Seiko Hiroshi, der für sämtliche Hype-Titel rangeholt wird, diese Season zum Beispiel schon bei Witchhead Atelier. Ob das jetzt ein Hype-Titel wird, ist natürlich die Frage. Es ist auf jeden Fall ein Titel, der Aufsehen erregt hat, schon als Manga. Und ich stelle mir jetzt die Challenge herauszufinden, ob das einfach nur so ein Ding ist, von wegen,
Leute, guck mal, voll witzig, wie die Hühner wie in einem Shonen-Anime gegeneinander kämpfen. Voll ulkig.
Oder ob das Ding tatsächlich unterhaltsam sein kann.
Mal da so als Anmerkung, das ist auch irgendwie so ein Ultraverse-Ding oder zumindest mal ein Ultraverse-Ding gewesen, dass die genau solche Titel lizenzieren, ne? Genauso wie Ride on King, was Putin ist, der auf allem reitet in einer Isekai-Welt. Ja, Putin!
War nicht Dick Fight Island auch von Ultraverse? Oder hat er das jemand anderes rausgebracht?
Nein, Dick Fight Island war, glaube ich, von was anderem.
Ah, das war Hayabusa, aber stimmt, ja.
Dick Fight Island ist ja auch ein legitimer Yaoi einfach.
Ja, ja.
Also mit einer absurden Prämisse, aber der vermarktet das jetzt nicht als Comedy oder so, sondern das ist halt ein Fetischwerk. Ich habe da ja sogar den ersten Band von gelesen, war enttäuscht, dass es ein Fetischwerk war und kein lustiger Bullshit. Aber das war irgendwie so kenne ich Ultraverse irgendwie, vor allen Dingen in deren Anfangszeit, dass die solche Titel lizenziert und dann auch sehr aggressiv vermarktet haben.
Guck mal die Hühner an. Das ist Hühner so ein Doku.
Ja, nee, mal gucken. Vielleicht, nein.
So, exakt so stelle ich mir die Ultraverse-Redakteure vor, wenn die solche Titel finden. Was übrigens kein Diss ist. Die Ultraverse-Redakteure sind unfassbar nett. Ich mag die alle total gerne. Es sind total coole Leute. Aber vielleicht haben sie ja einen fragwürdigen Humor und kämpfende Hühner lustig.
Mal gucken, vielleicht ist der aber auch richtig unterhaltsam. Wir gucken einfach mal rein und zerreißen uns nicht länger die Schnäbel darüber. Auf geht's.
It's finger licking good.
Gabby, worum geht's?
Ich bin gerade total verwirrt, weil eigentlich hätte ich einen Mod machen müssen und du die Storybeschreibung, aber...
Nee, ich hab die Story für den Yokai-Anime gemacht.
Nee, hab ich.
Oder? Nein, ich hab die Anmod gemacht. Fuck! Egal, ich hab
die Anmod gemacht. Dann mach ich jetzt meine Anmod. Ende, worum geht's?
Es geht um den... Wie war sein Name?
Heinrich Huhn.
Hat er überhaupt einen Namen? Keiji. Der ist ein Huhn. KFG. In der Welt, in der er lebt, da tauchen immer wieder absurde Monster auf. Und der Keiji, der kämpft gegen die Monster. Und der ist ein Huhn. Ist einfach ein Huhn und trotzdem kämpft er gegen die Monster. Ist er nicht ulkig? Ist er ulkig?
Es tut uns leid, Leute. Es ist genau das geworden, was wir gerade eben in der Anmod, also vor der Anmod, befürchtet hatten. Es ist genau dieser Anime. Es ist genau dieser Anime, der dir ins Gesicht schreit: Guck mal, wie unfassbar ulkig das ist, wie einfach Hühner schonenmäßig gegen Monster kämpfen. Und die können riech auf die Fresse herholen. Und dann kommen Laserstrahlen aus den Mündern raus. Die können Druckwellen erzeugen. Und dann ficken die auch noch. Du siehst einfach, wie zwei Hühner ficken.
Und das Huhn ist voll seriös und sagt die ganze Zeit edgy Sachen und ist voll der ernste Protagonist. Aber ist doch toll.
Pass mal auf, in irgendeiner Folge packen wir da noch so ein paar Jojo-Referenzen rein und lassen das Huhn Jonne das sagen.
Ich hab bescheuert. Huhn.
Ja, es ist genau das. Es ist absolut genau das. Ich hab's befürchtet und es ist es ist genau das. Und ich muss sagen, ich bin nicht besonders unterhalten gewesen davon, muss ich zugeben. Dass ich währenddessen, während wir das geschaut haben, um 23 Uhr eine Volt-Bestellung gemacht habe, weil mir gerade noch eingefallen ist, dass ich heute fast nichts gegessen habe. Scheiß verfickte Hurenhitze, ey.
Mein müdes, abgekochtes Hirn hat sich deutlich besser auf Gabbys Volt-Bestellung konzentrieren können als auf diesen Anime. Und ich glaube, ich habe trotzdem nichts vom Inhalt verpasst, weil es halt auch einfach nicht viel Inhalt gab, außer Huhn.
Wirklich nicht. Also du hast da ein Monster und das Monster ist voll lustig gewesen, weil das ist irgendwie ein Autoverkäufer-Monster. Und das hat dann Begriffe geschrien, die ein Autoverkäufer sagen würde, wie zum Beispiel
Automatikgetriebe.
Ja, solche Sachen, genau.
Ich bin halt für sowas überhaupt nicht empfänglich. Ich weiß noch, als ich so 13 war, ich hatte früher einen Kumpel, der ist auf sowas total angesprungen, der fand das dann total lustig. Und ich weiß noch, als ich so 13, 14 war, als ich gerade frisch mit Anime angefangen habe, da fand ich solche Sachen, glaube ich, auch noch lustig. Zum Beispiel war ja zu damaligen Zeiten ein unglaublich beliebter Titel Saint Young Man, wo es darum geht, dass Buddha und Jesus in einer WG wohnen.
Oh Gott, da habe ich und im Kino halt dann gesehen, den bei meinem Peppermint Anime Festival und fand das so scheiße, Alter, das war genau, überhaupt nicht lustig.
Genau, das war halt auch die einzige Pointe dieses Films, dass Jesus und, was ist Jesus und Buddha? Ist das nicht verrückt?
Die haben eine WG. Überleg dir das mal, wenn das echt wäre.
Genau, das fand ich dann aber total lustig, weil die Idee, also ich habe den Film auch nicht gesehen, aber die Idee fand ich lustig, weil ich mir gedacht habe, ja, Kerr, das ist doch wo völlig absurd, doch, hör mal. Aber mittlerweile bin ich keine 13 mehr und ich würde gerne so leicht zu unterhalten sein, dass so etwas ausreicht, um mich zu begeistern. Aber leider bin ich es nicht. Leider haben sich meine Ansprüche über die letzten, wie lange ist das jetzt her, 14 Jahre schon ein bisschen weiterentwickelt. Deswegen, tja. Fand ich das jetzt nicht so lustig. Genau wie, solche Titel neigen halt, also Es gibt immer einen Unterschied, ob Leute aus etwas absurd, ob Titel aus etwas Absurden etwas sehr, sehr Cooles machen. So. Es gibt zum Beispiel Food Wars ist für mich ein Beispiel. Das ist ja im Grunde auch nur, ah, guck mal, die machen Fighting-Schone-Kämpfe, aber mit Kochen. Aber es erzählt halt auch, also es hat auch kreative Einfälle und ist dazu ja auch noch ganz solides Koch-Edutainment, zumindest in den ersten Staffeln. Und irgendwie dann doch eine spannende Erzählung und so weiter. Oder zum Beispiel Reborn as a Vending Machine, was ja, finde ich, einer der besten, zumindest die erste Staffel, einer der besten Isekais der letzten Jahre ist, weil es diese Prämisse dann ja doch irgendwo ernst nimmt und es irgendwie ganz cute ist, so zu sehen, wie der Verkaufsautomat sich so immer weiter auflevelt und immer neue Produkte in das Programm nimmt, mit der er dem Dorf dann helfen kann und so weiter. Und ja, aber das ist so ein Titel, der, naja, da reichte es beim Autor offensichtlich nicht zu einer tatsächlich soliden Storytelling-Fähigkeit. Und man verlässt sich wirklich darauf, dass die Prämisse halt die Manga-Bände verkauft. Oder jetzt halt den Anime. Ja, und weiß ich nicht, da, also, wie gesagt, ich will das gar nicht judgen. Ich bewundere es, wenn Leute sich durch sowas unterhalten fühlen. Ich finde, in einer Welt, in der es tonnenweise KI-TikTok-Brainrot gibt, der noch viel, viel absurder ist als das, kann sowas mich nicht mehr hinterm Ofen hervorlocken.
Das ist auch so ein bisschen das Problem, ne? Also da hat zum Beispiel am Ende kam dann nochmal so ein Monster, das hatte dann irgendwie, das war irgendwie so ein Dude, der hatte dann irgendwie so fette Frauentitten irgendwie so als riesengroßes Monster so. Und oder Man-Titties oder so, keine Ahnung. Und das hat mich so ein bisschen an so ein Monster aus Apocalypse Zero erinnert. Das ist ein alter 1996er Trash-Gore-Horror-Anime, der übelste Scheiße ist, aber teilweise schon so ein bisschen lustige Scheiße, weil er so dermaßen übertrieben ist. Einfach so, du hast da einfach so ein riesengroßes Monster, was eine sehr korpulente Frau ist. Mit korpulent meine ich zig Tonnen. Die reißt dann erstmal, da ist irgendwie so ein Pärchen und sie reißt dann erstmal dem Mädel von diesem Pärchen einfach den Kopf ab und klaut sich den Typen dann so, als sie ist irgendwie so zehnmal so groß wie der Dude und hält ihn dann als Sexsklaven gefangen und vergewaltigt ihn dann auch, was natürlich irgendwie schon nicht angenehm ist, das zu sehen. Aber dann eskaliert die Vergewaltigung, dann knutscht sie ihn so und reißt ihm einfach beim Knutschen sein gesamtes Gesicht ab und klebt sich dann dieses Gesicht über ihren Nippel drüber als Nippelverzierung. Und dann greift sie so in der Form die Stadt an. Und dann hat sie, in der Zwischenzeit hat sie den Dude schon gefressen, als sie dann besiegt wird, platzt ihr Bauch auf und der Typ kommt so halb verdaut aus dem Bauch raus und ist dann nur noch so ein Skelett, wo so das Fleisch runterhängt, aber er lebt aus irgendeinem Grund noch und alle so drumherum, wir müssen ihm helfen, da kann man noch was machen und er ist einfach wirklich nur noch so ein Skelett, wo so die Augen raushängen und Das ist so eine dumme Scheiße. Der Anime ist Müll. Also den braucht man sich nicht angucken. Also außer man will wirklich was richtig Morbides schauen. Aber es hat mich gerade total an die Monster hier in Rooster Fighter erinnert. Und daran, dass das hier sich einfach nichts getraut hat. Dass die Monster halt einfach langweilig waren. Und dadurch, so wenn sie hier komplett ins Absurde reingegangen wären und wirklich noch so richtig gottlosen Gore reingepackt hätten, der auch wieder komplett absurd ist, wie eben ein Apocalypse Zero, vielleicht nicht ganz so extrem widerlich, aber ey, selbst wenn es extrem widerlich ist, dann hat das Ding zumindest irgendwie einen Selling Point, aber so fehlt halt der Selling Point, so ist das halt wirklich einfach, also so fehlt der eigentliche Selling Point, und dann gibt es so diesen oberflächlichen Selling Point, haha, guck mal, Huhn in einem Fighting-Show-Anime kämpft gegen Monster. Und das bringt's halt nicht, wenn wir vor knapp 30 Jahren das Ganze schon mal in viel extremer gehabt hatten. Nur halt ohne Huhn. Aber, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will.
Ja. Wir haben uns gerade eben noch gefragt, ob das eventuell in Manga-Form ein bisschen unterhaltsamer war. Weil ich kann mir vorstellen, dass das halt so etwas ist, das vielleicht doch besser zündet, wenn du ab und zu mal ein Kapitel liest davon. Und dann, keine Ahnung, in der Bahn nach Hause liest du halt so ein Kapitel und denkst dir, das Huhn kämpft gegen das Monster, das ist ulkig. Aber das ist nichts, wo ich mich jetzt hinsetze und 24 Minuten am Stück das brauche. Ja, die Bewertungen sind ja auch eher so mäßig, also
Ja. Das CGI ist ganz passabel, muss man sagen. Also es ist auch alles, was jetzt nicht die Monster und das Huhn und so sind, ist tatsächlich 2D animiert. Das ist 2D Animation, da ist nicht viel, da bewegt sich nicht viel, aber ist okay. Aber das CGI ist ganz okay. Die Monster sehen ein bisschen uncanny aus und das soll auch, glaube ich, so sein. Die Hühner sehen einigermaßen detailliert und dynamisch aus. Du hast so einen gewissen Cell-Shading-Style, der da ganz okay aussieht. Also in der Hinsicht kann man jetzt nicht unbedingt meckern, muss ich sagen. So optisch war das ganz stabil. Aber ja, also inhaltlich weiß ich nicht. Das ist halt nix. Ist nicht genug.
Ist ein Witz.
Ist eins Witz, genau.
Eins Witz auf 12 Folgen gestreckt.
Ja, dann kommen wir mal zu den Zahlen. Endo, bitte.
Auf MRL. Ah! Ist gerade eine Mücke auf meiner Brust gelandet. Auf MRL haben wir eine 7,04 bei 9581 Bewertungen. Stand ist hier der 24.06.2026. Unsere Community gibt eine 4,40 bei 10 Bewertungen. Wenn ihr euch fragt, was für Bewertungen sind das eigentlich, dann seid doch noch einmal darauf verwiesen, dass wir jeden Donnerstag um 19.30 Uhr, normalerweise 19.30 Uhr, den Season-Stream abhalten. In dem schauen wir die Anime hier gemeinsam mit der Community, scherzen ganz viel herum. Da gibt es natürlich super viel Content, der nicht im Podcast landet. Das heißt, es lohnt sich, da bei zu sein. Das findet ihr, wie gesagt, unter nanaone.net/livestream. Und da findet ihr auch einen Discord und da ist ein Chat und da könnt ihr die Anime dann bewerten. Also geht auf nanaone.net und seid dabei. Gabby, was gibst du denn?
Von mir gibt es eine 3 von 10. Das weiß ich, nicht das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe, aber keine gute Unterhaltung für mich. Endo.
Ich glaube, ich fand das so unpointiert und so langweilig, dass ich sogar richtig, richtig gemein bin und dem eine 2 von 10 gebe.
Boah.
Es hat mich wirklich nicht unbedingt besser unterhalten als die Reismädchen.
Das ist ja diabolisch.
Tja.
Wenn ihr mehr von Endos diabolischem Kokolores mitbekommen wollt, dann schaltet doch mal in unseren Streams ein, jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und Sonntag um 20 Uhr. Also Sonntag ist Endo nicht dabei in der Regel, aber donnerstags, da gucken wir das hier, was wir hier alles besprechen, dann haben wir unseren Season-Stream neben dem Podcast live auf. Ihr könnt ihn einfach eher hören.
Bereits vor etwa einer Minute erwähnt.
Ja, aber jetzt ist der Plug-Teil. Hm. Mach ich jetzt einfach nochmal.
Ihr könnt es auch nicht oft genug erwähnen.
Genau.
Ihr solltet das auch euren
Freunden
gegenüber machen.
Sonntag 20 Uhr Retro-Stream. Gucken wir alten Shit aus den 90ern. Wir starten jetzt ins Jahr 1997. Da gibt es so coole Sachen wie Pokémans. Und deshalb auch da bitte mal richtig schön einschalten, ne? Und hört die Nanaone Contime, unser Endlos Projekt über Anime Conventions in Deutschland. Da gibt's auch ein paar spannende Ausgaben, jetzt gerade aktuell nichts Aktuelles, aber vielleicht kommt da ja bald was Aktuelles. Das wäre natürlich fabulös und famos. Und ansonsten muss ich mich so ein bisschen beruhigen lassen. Von netten Dingen, die Mitch erzählt. Denn Endo war gerade ein bisschen zu diabolisch hier. Ich brauche jetzt ein bisschen was Wholesomes. Deshalb, Mitch, bitte walte deines Amtes und ich sag Tschaußen.
Tschüss!
Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.